Gebet und Wirkung, das ist unser heutiges Thema. Gebet und Wirkung. Gebet ist ein kontinuierliches, beständiges Thema im Jakobusbrief. Schon im ersten Kapitel beginnt es mit dem Gebet, dass es darum geht, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er Gott darum bitten und er wird dir keinen Vorwurf machen, wenn du keine Weisheit hast, wenn du zu ihm kommst. Auch im vierten Kapitel, vor einigen Wochen haben wir uns damit beschäftigt, heißt es auch, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also oftmals beobachtet Jakobus unter Christen, dass wenn sie dann schon mal beten, dass sie mit einer ganz, ganz komischen Haltung beten. Und zwar, um es einfach in ihren Wünschen zu realisieren, also Gott als Handlanger für mein eigenes Königreich sozusagen zu missbrauchen. Und jetzt kommen wir ins fünfte Kapitel. Und ich möchte euch bitten, aufzuschlagen, Jakobus 5, die Verse 13 bis 18 oder mit mir gemeinsam zu lesen. Und Jakobus schreibt dort, unter der Leitung des Heiligen Geistes, leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, damit wir schauen die Wunder aus deinem Gesetz. Herr, wir brauchen dein Wunder, dass du uns die Augen öffnest, dass wir erkennen, was du hier in diesen Text hineingelegt hast, was du sagen möchtest. Amen. Leidet jemand unter euch, er bete, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Wir haben eben gerade gesungen, Psalmen sind Lieder und wir haben Lieder gesungen und nicht jedem ist immer nach Lieder singen. Wenn wir den Lobpreis anstimmen und auf einmal geht's am Klavier oder am Bass ein schöner Groove und man denkt so, wow, richtig cool. Ich will meiner Freude Ausdruck verleihen. Aber eigentlich habe ich gerade keine Freude. Und das ist okay. Jakobus sagt, es ist okay. Das ist in Ordnung, wenn du dann nicht vollmundig singen kannst. Aber wenn du es kannst, dann tu es. Ich möchte mit euch gemeinsam in den Text heute tief hineinsteigen. Und ich möchte mit euch anschauen, wer hier eigentlich beten soll. Für wen schreibt Jakobus hier? Wer soll beten? Und ich glaube, wir finden hier eine dreifache Antwort. In Vers 13, ich habe es eben gerade schon gesagt, er bete, er singe Psalmen. Das ist die erste Art und Weise des Gebets, die Jakobus den Christen nahelegt. Wenn du ein Leiden hast, wenn dir etwas auf dem Herzen ist, dann bete du. Jakobus 5 ist unter Christen meistens gängig dafür, wenn du was hast, dann geh zu den Leitern der Gemeinde, sprich den Ältesten. Also in dem Falle in dieser Gemeinde zu mir, auch wenn ich noch nicht so alt aussehe, glaube ich, bin ich in dem Fall ein Ältester. Geh zu den Ältesten, geh zu den Leitern, wenn du was hast. Und das verbinden die meisten mit Jakobus 5. Und das ist auch richtig. Das ist auch der Schwerpunkt, den Jakobus legt. Aber er beginnt nicht damit, dass wenn du irgendwas hast, dass du ständig zu den Leitern von irgendwelchen Kirchen rennen musst und bitten musst um die Aufmerksamkeit, dass sie für dich beten. Ich glaube, Jakobus macht das bewusst, um einer Gefahr vorzubeugen, dass wir in falsche Abhängigkeiten kommen. Wir haben eben gerade 2 neue Mitglieder willkommen geheißen und es ist gut, dass sie hier sind. Es ist gut, dass wir eine Einheit sind und dass wir das Thema immer thematisieren, dass wir füreinander da sein sollen. Aber wir dürfen nicht in falsche Abhängigkeiten kommen. Wir dürfen nicht in menschliche Abhängigkeiten kommen, dass der Segen, den ich in meinem Leben erleben muss von Seiten Gottes, immer abhängig ist von meinem Gegenüber. sondern er leitet, so wie Jesus es selber sagt. In Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es gibt Christen, unreife Christen, die sind schier nicht in der Lage, alleine zu beten. Die sind nicht in der Lage, das zu tun, was Jesus sagt. Und das ist sozusagen, ich sag mal, das erste Level von Gebet. Die Leiter sind nicht in erster Linie verantwortlich, sondern erst einmal, zuallererst bist du verantwortlich, zu dem Herrn der Herren zu gehen. Das persönliche Gebet. Leidet jemand unter euch? Damit spricht Jakobus erstmal einen großen Pool an Möglichkeiten an. Leid, sehr allgemein gehalten. Finde ich gut. Das heißt, wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Ihm ist nichts egal. Wir dürfen mit den schwierigen und mit den guten Sachen kommen. Leid wird erstmal allgemein angesprochen und dann bete. Und dann macht in Vers 14 Jakobus etwas Interessantes. Er schaut sich immer noch das Leid-Thema an, aber spezifiziert es. Er nimmt es heraus sozusagen. Aus dem allgemeinen Leiden schaut er sich das Thema der Krankheit an. In Vers 14 lesen wir, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Was passiert hier? Was passiert in diesem Vers? Ist jemand krank unter euch? Es scheint mir, dass es hier in diesem Text, in Vers 14, Jakobus im Sinn hatte, dass es um besonders schwere Nöte geht. Es ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass die Worte verwendet werden und sie mögen über ihm beten. Und das soll uns, meine ich, die Vorstellung geben, dass die Ältesten, die Leiter der Gemeinde, zu dem kranken Bettlägerigen kommen und über ihn beten. Also eine Person, die nicht mehr zu den Versammlungen wie hier, zu den Gottesdiensten, zu den Bibelstunden, zu den Gebetstreffen, zum Austausch nicht mehr kommen kann, dass dann die Ältesten gerufen werden und sie kommen. Aber ich glaube, dass der Text nicht so zu verstehen ist, dass Älteste nur dann anfangen sollten zu beten. Also bis es gar nicht mehr geht. Aus diesem Text wurde in der katholischen Kirche die letzte Ölung sozusagen, ihr kennt diesen Begriff, die letzte Ölung eingeführt. Das hat Jakobus nicht im Sinn, dass kurz vor dem Tod nochmal das Öl rausgezückt wird. Älteste können auch schon vorher anfangen zu beten. Das heißt, Jakobus verbietet es nicht, die Ältesten schon vorher anzufragen. Also wenn du das in der Vergangenheit gemacht hast, dann ist das gut, weil ihr gemerkt habt, dass wir es dann auch gemacht haben. Ja, und sonst hätten wir gesagt, nee, Moment mal, die Bibel verbietet es uns. Nee, das glaube ich nicht. Aber in diesen Situationen ist es wichtig, gerade in diesen sehr, sehr schweren Situationen, wo manchmal man selber gar nicht mehr in der Lage ist zu beten. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo es einen wirklich alles kostet und der Glaube wirklich sehr, sehr gering ist und man braucht Geschwister, die kommen und für einen beten. Bitte bete du für mich. Ich kann nicht mehr. Ich bin verzweifelt. Das heißt nicht, dass ich kein Christ mehr bin. Das heißt auch nicht, dass ich Jesus verlassen habe. Aber ich bin so gebeutelt, ich bin so schwach. Bitte sprich du ein Gebet für mich. Wer kennt das? Wer hat schon solche Situationen erlebt? Es sind einige. Hey, und es ist gut, wenn wir eine Gemeinschaft haben, wenn wir wissen können, wenn wir wissen, wen wir rufen können. Denn beachte, in diesem Text, wir werden gleich weitergehen, geht es an keiner Stelle um den Glauben des Kranken, sondern um den Glauben des Betenden. Es ist okay, wenn du nicht mehr kannst und Leute zu dir rufst. Und Jakobus hat die Extremsituation vor Augen, dass die Ältesten nicht bei sich einfach hocken sollen in ihren schönen Palästen, die sie nicht hatten früher, Aber heutzutage, dass sie sich aufmachen sollen und so wie ein Hirte zu den Schafen geht und die Schafe umsorgt. Und das ist deren erste Aufgabe. Und dann heißt es, sie mögen ihn mit Öl salben. Älteste salben mit Öl. Was steckt eigentlich hinter diesem Öl? Es gibt die unterschiedlichsten Theorien in Kirchen, was diese Ölsalbung denn eigentlich soll. Es gibt Menschen, die glauben, wenn der Pastor oder der Älteste dann kommt mit so einem Fläschchen Öl, so wohlduftendes Öl, und wir dann kommen und dann dich salben, also meistens ist es nicht, dass wir dich übergießen, sondern dass wir dir einen Tropfen auf die Handfläche oder auf die Stirn, oftmals auch symbolisch mit einem Kreuz. Das steht nicht in der Bibel, dass man das machen soll. Es steht überhaupt nicht, wie man es machen soll, sondern salb einfach. Und wie? Mach, ja. Dass einige denken, wenn der Pastor das dann macht, dann kommt hier ein magischer Tropfen. Heiliges Wasser, heilige Flüssigkeit kommt über mich und da ist so eine Heilungskraft in diesem Material, das wird mich gesund machen. Das denken einige und deswegen wollen sie unbedingt, dass man sie mit Öl salbt, weil da drin, da muss Heilung sein. Also lasst uns so viel Öl wie möglich über unsere Versammlung kippen. Öl ist in diesem Text keine Magie. In der ganzen Bibel hat es keine magische Wirkung. Es ist auch nicht eine medizinische Form, irgendwie dem Kranken jetzt zu begegnen mit diesem Öl. Wir müssen jetzt tief einsteigen, warum ich dieser Meinung bin, aber ich glaube, Altes und Neues Testament zeigt es durch und durch, dass es eine symbolische Handlung ist, ein Zeichen für eine geistliche Salbung, ein Zeichen für eine geistliche Realität, die wir sichtbar erkennbar machen. Und wenn man sich die Texte, wo Menschen gesalbt werden mit Öl, anschauen, dann kann man zusammenfassen, dass die Leiter Folgendes tun, die Ältesten Folgendes tun. Wir beten jetzt nicht nur einfach, sondern wir nehmen Öl als Zeichen dafür, dass wir dich aus dem gewöhnlichen Rhythmus, aus dem Alltag herausnehmen. Wir salben dich und damit stellen wir dich direkt vor das Angesicht Gottes, bitten um Gottes besondere Aufmerksamkeit und schauen nicht auf das Öl, sondern auf den Heiligen Geist, der das Zeichen ist für das Öl. Schauen auf den Heiligen Geist, der allein die Fähigkeit verleihen kann, zu heilen. Zu seinem Zweck und zu seiner Zeit. Aber es ist ja echt jetzt ein dicker Satz gewesen. Also es ist selten, dass du einfach in einem Gespräch auf einmal, ey, kannst du mal für mich beten, alles klar, und auf einmal, zack, hast du Öl auf der Stirn oder so. Das ist eine besondere Handlung in der Kirche gewesen. Dort, wo man gesagt hat, ich brauche jetzt die Leiter der Gemeinde, die für mich beten. Und die haben sich das dann zur Pflicht gemacht, haben gesagt, alles klar, wir salben mit Öl. Das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist auf einen kommen soll. Dass der Heilige Geist derjenige ist, der dich salben soll, um das sichtbar zu machen, um das spürbar zu machen. Wir Menschen brauchen sowas. Wir Menschen brauchen manchmal sowas. Sowas kann glaubensstärkend sein. Nicht einfach nur leere Worte, sondern wirklich eine Handlung. Dass ich wirklich meinen Glauben in die Praxis umsetze. Und Gott gibt uns da einige, ich sag mal, Hilfsmittel. Wir kennen die berühmtesten in Form vom Abendmahl. Das soll glaubensstärkend sein, weil wir hier schmecken und sehen. Eine geistliche Realität, die symbolisch wahr ist. Und wir nehmen dich aus dem Alltag heraus und stellen dich vor das Angesicht Gottes und bitten um Gottes Aufmerksamkeit für diese Person, dass der Heilige Geist diese Person so salben soll, wie dieses Öl diese Person jetzt salbt. Und wir bitten den Geist Gottes, dass er heilt. Und nicht diese Flüssigkeit, sondern dass der Geist Gottes kommt, Heilung schenkt zu seinem Zweck und zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit, nicht zu der Zeit des Ältesten. Also geistliche Realitäten werden physisch erfahrbar. Ein Vergleich vielleicht, um eine Brücke zu bauen. Ihr kennt es vielleicht, dass beim Gebet Menschen die Hand aufgelegt wird. Warum? Na, ich kann doch jetzt mit Alex so reden und kann einfach auch so für ihn beten. Aber im Neuen Testament sehen wir immer, dass die Hand aufgelegt wird. Im Alten Testament wird oft die Hand, vor allem die rechte Hand, als eine ausführende Kraft beschrieben. Es wird sogar beschrieben, dass Gott seinen rechten Arm bewegt, um etwas zu tun. Und die Bibel beschreibt das, weil sie menschlich irgendwie reden möchte von Gott, was er tut, und beschreibt das mit menschlichen Bildern. Und deswegen hat Jesus das auch getan. Er ist zu Menschen gegangen und die Apostel und die Jünger haben das gemacht, sind zu Menschen gegangen, haben ihnen die Hände aufgelegt, weil hier eine geistige Realität jetzt sichtbar werden soll. Wir bitten mit dieser Handlung, hey, ich sehe dich, du bist jetzt wichtig, und so wie ich meinen Arm auf dich lege, glaube ich, dass Gott auch seinen Arm auf dich legen kann. Und so ähnlich ist das mit der Salbung. Wir kommen in dieser Phrase ganz zum Schluss, was sehr, sehr wichtig ist für uns, um zu erkennen, dass nicht in dem Öl und nicht in der Handauflegung die Kraft liegt. Wir salben im Namen des Herrn. Es passiert im Namen des Herrn. Nicht Öl, nicht Handauflegung heilt Kranke, sondern Jesus Christus heilt. Der Name Jesus Christus heilt Person. Er hat Heilungsgewalt. Nicht diese Mittel, die wir gebrauchen, sie stellen etwas dar, aber Jesus ist der, der es souverän tut. Darum wird auch Gottes Name im Gebet angerufen. Und nicht einfach nur Öl gesalbt, Hand drauf, fertig. Sondern salben, Hand auflegen und den Namen des Herrn anrufen, im Namen des Herrn beten. An einer anderen Stelle heißt es, dass Paulus sich beschreibt, dass er ein Gesandter ist an Christi Stadt. Sehr schwieriges Deutsch. Stellvertretend für Christus ist er gesandt, um das Evangelium zu bringen. Und hier tun wir, die Ältesten der Gemeinde, wir beten für Kranke an Christi Stadt. Im Namen Jesu, beauftragt von Jesus, tun wir diese Dinge. Und deswegen haben sie ihren Platz in der Gemeinde. Das wird nochmal schön in folgendem Zitat untermauert auf der nächsten Folie. Wenn wir Not und Kummer erleben, lädt das Wort Gottes uns dazu ein, im Gebet Kraft aus Gott zu schöpfen, nicht aus dem Ältesten. Aus Gott zu schöpfen. Jesus ist unser Fürsprecher, der unsere Situation vor dem himmlischen Vater vertritt. Er kümmert sich darum, dass wir die nötige Hilfe empfangen. Er ist der Fürsprecher. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Vater, zwischen Gott und Mensch. Nicht die Ältesten. Die Ältesten sind diejenigen, die diese Person dann unterstützen, in die Beziehung zu Jesus zu kommen. Um Kraft von Jesus zu bekommen. Ist übrigens ein Pfingster, der das geschrieben hat, ja. Weil manchmal ja gesagt wird, Pfingster, das sind so, Wir haben unseren Fokus auf unseren Fürsprecher. Der hat Kraft zu heilen. Darum, und er zitiert im Nachhinein 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Wenn du heute krank bist, glaubst du, dass Gott besorgt ist? Das ist eine wichtige Frage. Okay, wir als Älteste salben mit Öl, wir beten im Namen des Herrn. Und jetzt möchte ich, nächste Folie, nochmal diesen Vers mit euch anschauen, dass der Kranke die Ältesten rufen soll. Warum ausgerechnet die Ältesten? Und ich möchte euch folgendes Zitat vorlesen, was das erklärt, warum die Ältesten gerufen werden sollen. Nächste Folie. Hört mal hin. Älteste waren jene geistlichen Führer, die für ihre Reife im Glauben anerkannt wurden. Daher ist es nur natürlich, dass sie mit ihrer tiefen und reichen Erfahrung aufgefordert werden sollten, um für Heilung zu beten. Sie sollten in der Lage sein, den Willen des Herrn erkennen zu können und mit einem Glauben zu beten, der Gottes Gabe der Heilung erkennt und empfängt. Das ist ein alter konservativer Bibelprofessor, Douglas Moo. Und wie er hier über die Ältesten schreibt, das trifft es hundertprozentig. Aber das ist ganz schön krass. Übrigens, wir sind gerade auf der Suche nach Ältesten. Wer hat jetzt noch Lust? Geistliche Reife im Glauben anerkannt. Sie sollten in der Lage sein, im Glauben zu beten, Gottes Stimme zu hören, ihn anzurufen, die Gabe der Heilung zu erkennen und zu empfangen und weiterzugeben. Das ist, betet für Älteste, betet für mich, betet für neue Älteste in dieser Gemeinde, die dem nacheifern. Aber was für eine Art Gebet sollen sie beten? Denn ich glaube, dass dieser Text uns nicht sagt, immer wenn Älteste mit Öl salben und beten, dass kranke Menschen immer geheilt werden. Es gibt eine Bedingung in unserem Text. Welches Gebet heilt? In Vers 15, genau, so ist es. In Vers 15 lesen wir, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. In vielen Übersetzungen heißt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Ich habe jetzt dahinter nochmal heilen geschrieben, weil es das gleiche Wort ist. Ihr kennt die Geschichte von der Frau, die nur den Saum des Gewandes von Jesus anfassen möchte. Und sie sagt, wenn ich nur ihn berühre, dann werde ich geheilt. Und sie sagt wörtlich, dann werde ich gerettet. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich in diesem Kontext geheilt. Das bedeutet, bei diesem griechischen Begriff, der oft vorkommt im Neuen Testament, müssen wir schauen, was sagt der Kontext? Und hier geht es gerade um Leid und um Krankheit. Deswegen ist der Rettungsbegriff ein Heilungsbegriff in unserem Text. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und es ist in diesem Moment folgende Frage zu stellen. Vielleicht ist der ein oder andere schon eingeschlafen und sagt sich, ach komm, ich bin ja kein Ältester. Was habe ich damit zu schaffen? Es wird noch wichtig. Warum werden die Ältesten gerufen und nicht die sogenannten Menschen mit der Gabe der Heilung? Die Bibelkundigen unter uns wissen, dass in den Kapiteln 12 bis 14 des ersten Korintherbriefs der Apostel Paulus von der Gabe der Heilung spricht. Und er sagt, Menschen sind begabt zu heilen. Die anderen können prophetisch reden, die anderen können lehren, die anderen können Sprachen beten, die anderen können das, was in Sprachen gebetet wurde, wieder auslegen. Und ein ganzer Blumenstrauß an Geistesgaben, Charismen stellt Paulus vor. Und er sagt, es gibt solche Gaben der Heilungen, die Menschen heilen können. Viele haben Probleme mit dieser Passage im Jakobusbrief, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es solche Menschen gibt, die die Gabe der Heilung haben. Und ich möchte den Menschen sagen, du hast recht. Warum? Das Neue Testament spricht nicht an einer Stelle davon, dass es die Gabe der Heilung gibt. Wenn wir in den Text hineinschauen, im ersten Korintherbrief, und du genau liest, wird interessanterweise bei dieser Gabe der Plural verwendet. Es gibt Gaben der Heilungen. Es gab im Neuen Testament zu keiner Zeit eine Person, neben Jesus Christus,
die zu aller Zeit, jederzeit, jede Krankheit an jedem Ort geheilt hat. Nicht eine.
Denk an Paulus. Aber der hat doch viel geheilt. Auch Paulus hat Menschen krank zurückgelassen.
Paulus hatte nicht die Gabe der Heilung, weil es die hier nicht gibt im Neuen Testament. Es gibt aber Gaben der Heilungen. Verschiedene Arten zu verschiedenen Zeiten.
John Piper, Pastor in den USA, der beschreibt das folgendermaßen, in folgendem Zitat. Zu unterschiedlichen Zeiten und für unterschiedliche Krankheiten gibt Gott unterschiedlichen Personen unterschiedliche Gaben der Heilungen.
Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen. Dass wir nicht auf irgendwie danach streben, Heilungsgurus zu werden. Paulus war es auch nicht. Selbst Jesus ist einmal an einen Ort gekommen und das heißt, er konnte nicht heilen.
Spannend, aber darüber reden wir heute nicht.
Gott sendet Heilungsgaben, nicht die eine, die ich dann für mich beanspruche und die ganze Zeit einfach nur auf Knopfdruck rausbringe, sondern ich brauche zu der jeweiligen Zeit, für die jeweilige Krankheit, für die jeweilige Person, die jeweilige Gabe der Heilung, damit diese Person geheilt wird. Das habe ich nicht in meinen Händen. Das gibt Gott zu seiner Zeit, zu der jeweiligen Krankheit. Die Apostel haben nie Krankenhäuser leer gebetet. Das ist nämlich oft der Vorwurf bei denjenigen, die sagen, die Geistesgaben, die haben doch aufgehört, die gibt's doch gar nicht. Und wenn du sagst, doch, die gibt es, ja, dann geh ins Krankenhaus und heile alle und dann ist es leer und dann glaube ich dir. Ja, meine Lieben, die Apostel haben das auch nicht gemacht, weil es nicht die Gabe der Heilung gibt, sondern die Gaben der Heilungen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und wir immer wieder neu, wenn es um Heilung geht, immer wieder neu abhängig sind vom Herrn.
Das Gebet des Glaubens möchte ich folgendermaßen zusammenfassen. Das Gebet des Glaubens ist, das ist jetzt sehr zentral, ist ein explizites und einzigartiges Gebet, das dazu führt, dass Gott seine Heilungsgabe in dem Moment freisetzt. Es handelt sich um ein Gebet, das du betest aufgrund der Führung des Heiligen Geistes.
Es ist ein Glaube, der laut Jesus und auch Paulus Berge versetzt. Wir haben in der Lesung davon gehört. Ein Glaube, der sich nicht wie der gewöhnliche, und das ist nicht negativ gemeint, es ist ein Glaube, der sich nicht wie der gewöhnliche Glaube auf dem klaren Fundament der Bibel gründet, sondern ein Gottvertrauen in eine Situation, die dir keinen Anlass gibt, überhaupt zu vertrauen. Es geht darum, an das felsenfest zu glauben, was du unter normalen Umständen nicht glaubst. Was schier unmöglich ist. Was in einer spezifischen Lebenssituation, es ist nicht möglich. Menschen können hier nicht helfen. Aber ich habe nicht für jede Lebenssituation eine Weisung Gottes. Und in dieser Situation brauche ich festen Glauben, den ich nicht produzieren kann, den Gott mir schenken muss in dieser Situation, um etwas zu glauben in meiner Situation, was eigentlich unmöglich ist. Es geht also um eine spezifische Gewissheit, die nicht allgemeingültig für jedermann verheißen ist, sondern Gott durch den Heiligen Geist situativ im Christen erweckt.
Ja, und du guckst so fragend. Das Gebet des Glaubens ist nicht etwas, was der Älteste immer in der Tasche mit sich trägt. Ich bete manchmal über Personen und ich kann dieses Gebet des Glaubens nicht beten, weil ich keine Gewissheit im Heiligen Geist habe, dass diese Person gesund wird. Unser Text sagt aber, das Gebet des Glaubens könnte den Kranken heilen, sondern wird.
Aber es gibt durchaus Situationen, wo Gott uns so eine Gewissheit ins Herz legt, dass wir wissen, dass es passiert. Und in diesen Situationen kann auch niemand sich gegen den Heiligen Geist aufbäumen. Gott gibt uns diese Gewissheit und wir reden dann seine Worte, ein Gebet des Glaubens. Und Gott schenkt dann die Gabe der Heilung in dieses Gebet hinein und die Person wird geheilt. Und es ist keine Option, es wird passieren, weil es eine Gewissheit ist. Aber diese Gewissheit, die finde ich hier nicht auf den Seiten, die muss Gott mir im Gebet zeigen. Aber die habe ich nicht immer da. Aber ich bete, dass Gott sie mir gibt. Ich bete, dass Gott mir diese Gabe des Glaubens gibt, dieses Gebet des Glaubens. Gott, wenn ich jetzt bete, du siehst das, ich zweifle ohne Ende. Bitte gib mir eine Verheißung. Denn ich werde auf gar keinen Fall zu allen Kranken gehen und immer sagen, hundertprozentig wirst du geheilt, hundertprozentig wirst du geheilt. Wer sowas macht, der macht den Glauben von den Menschen kaputt. Weil er etwas verheißt, was der Heilige Geist nicht geführt hat. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht danach Ausschau halten dürfen, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Jakobus hat im Blick Älteste, die inständig eine geistliche Gnadengabe des Glaubens von Gott erwarten. Damit sie das Gebet des Glaubens auch beten können und Gottes Heilungskraft freigesetzt wird. Und ich frage mich, wie viele in den Gemeinden krank sind, weil Älteste danach nicht suchen. Wie kann sowas aussehen? Mal auf ein anderes Gebiet übertragen. Ich habe das Neue Testament gelesen als Jugendlicher, bin dann zu den sogenannten Geistesgaben im ersten Korintherbrief gekommen. Und dann hat auf einmal der Heilige Geist beim Lesen mir ein Verlangen gegeben für die Gabe der Sprachenrede oder der Zungenrede zu beten. Ich wollte nicht einfach irgendwas für mich rauspicken, was ich meine richtig ist, sondern ich habe darum gebeten, dass Gott mir zeigt, welche Gabe er für mich hat, wofür ich beten darf. Was teilst du, Heiliger Geist, aus? Und nicht, was greife ich mir einfach? Was teilst du aus? Und auf einmal war dieses Empfinden, bete dafür. Und das habe ich gemacht. Ich habe gebetet und ich habe immer wieder gebetet. Ich habe immer wieder gebetet und wieder gebetet, dass der Heilige Geist mir diese Gabe des Sprachenredens schenkt. Das bedeutet, in einer Sprache zu reden, die ich selber nicht erlernt habe, und dass der Heilige Geist die Dinge aus meinem Herzen vor Gott bringt, sozusagen 1:1. Ohne Übersetzung. Es gibt eine andere Gabe, die diese Sprachenrede, die ich selber nicht verstehe, jemand auslegt. Heiße Sache. Wir werden ein andermal intensiver darüber sprechen. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit diesen ganzen Sachen. Und ich hatte auch niemanden in meiner Umgebung, der mir da helfen hätte können. Zumindest in meiner Stadt. Und ich habe dafür gebetet. Und irgendwann saß ich so vorm Schlafengehen und habe gebetet. Und dann kam so ein Wort in meinen Kopf und habe ich gedacht, hey Waldemar, du fängst jetzt an, dir Worte zu konstruieren. Das ist nicht die Gabe des Sprachengebets, sondern der Heilige Geist gibt das einfach und dann bewegt sich die Zunge und ich kann dagegen gar nichts tun. So habe ich irgendwie gedacht. Also ein bisschen naiv. Auf jeden Fall passierte Folgendes, Monate verstrichen und dann habe ich meinen Bruder Jürgen, den ihr auch kennt, der auch Pastor ist hier in Baden-Württemberg, mit diesem Thema aufgesucht. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du Jürgen, ich bete und bete und bete. Und es passiert nicht. Was soll ich aufhören damit? Und wir reden und reden und irgendwann sagt mein Bruder zu mir, Waldemar, du hast die Gabe. Ja, wie die? Ich habe sie. Im Glauben hat er gesagt, mit einer unzerbrochenen Gewissheit, du hast diese Gabe. Du musst anfangen zu beten in Sprachen. In dem Augenblick habe ich gesagt, okay, du bist so gewiss, wenn du das meinst, ich gehe mit dir. Und dann hat er für mich gebetet, mit einer Kühnheit und mit einer Gewissheit. Und ihr glaubt's nicht, meine Beine haben gezittert ohne Ende. Ich war so eine Angst, weil was ist, wenn ich dieser Verheißung jetzt glaube und dann aber ins Leere trete? Ich hatte richtig Angst, was dann passiert. Und wir haben gebetet und ich habe dann auch gebetet. Und an diesem Tag hab ich auch das erste Mal in Sprachen gebetet. Und es war eine starke Zeit mit meinem Bruder. Und ich war sehr dankbar, dass er diese Gewissheit hatte, die ich nicht hatte. Und es mir zugesprochen hat. Viele Monate später habe ich einer Person diese Geschichte erzählt und sie hat mich gefragt, Waldemar, eine Frage hat diese Person mir gestellt, die noch niemand mir gestellt hatte. Hat mich gefragt, Waldemar, sag mal, als du da so gebetet hattest für dich alleine, Monate vorher, hast du gesagt, du hattest irgendwie schon Worte in deinem Kopf. Was waren das für Worte? Witzigerweise, obwohl das schon dann ein Dreivierteljahr her war, wusste ich ganz genau das Wort. Und dann sage ich, viel Idee, habe ich gesagt. Das war das Wort, was ich in meinem Sinn hatte. Dann guckt diese Person mich an und sagt, das ist lateinisch und das bedeutet Sohn Gottes. Von Philos, Sohn, Deus, Gott, Philidei wird in kirchlichen Schriften zusammengefasst, das Wort Sohn Gottes. Bumm. In dem Augenblick wusste ich, mein Bruder hat nicht einfach nur aus sich heraus geredet, sondern er hat gesagt, du hast es schon, du hältst es nur zurück. Bete. Sei mutig, es ist wahr. Das war ein kleiner Ausflug zu einem anderen Thema, wo es viele Fragen gibt, ich weiß. Ein wichtiges Thema. Ich möchte euch dafür sensibilisieren, was so ein Gebet des Glaubens sein kann. Dass Gott Gewissheit schenken kann zu Zeitpunkten, wo du nicht glaubst an irgendetwas. Ich möchte mit euch weitergehen. Und mit euch heute auch noch praktisch werden. Also, ich möchte das abschließen. Es gibt das persönliche Gebet und dann das Gebet der Ältesten. Petrus sagt, dass Älteste als geistliche Hirten die Herde Gottes hüten sollen und sie deswegen Vorbilder der Herde sind, heißt es im ersten Petrusbrief. Sie sind Vorbilder für die Herde. Älteste Pastoren sind Vorbilder für die Gläubigen. Darum, weil das so ist, sind Älteste für die geistliche Entwicklung der Gemeinde verantwortlich. Darum, weil das so ist, weil die Leiter verantwortlich sind für die Entwicklung der Gläubigen, weil das so ist, beginnt Jakobus beim Krankengebet und beim Gebet des Glaubens mit den Ältesten. Er fängt dann mit ihnen an. Aber er bleibt bei ihnen nicht stehen. Jakobus weiß, dass die Kraft der Heilung nicht an Älteste gebunden ist, sondern schreibt sie dem Gebet, insbesondere dem Gebet des Glaubens, zu. Und weil die Verantwortung des Gebets für die Kranken nicht alleine den Ältesten obliegt, verallgemeinert Jakobus diese spezifische Situation in Vers 14 und 15 auf die gesamte Gemeinde, indem er sagt in Vers 16, was wir jetzt miteinander lesen, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Leute, ihr seid jetzt dran. Wir kommen hier in eine neue Ebene. Persönliches Gebet, Gebet der Ältesten. Und hier zeichnet Jakobus ein sehr, sehr krasses Bild, krasse Situation. Als Vorbild, wie die Ältesten agieren sollen. Sie sollen im Glauben beten und dann sagt er aber,
jetzt seid ihr dran.
Denn es heißt in Vers 16, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich liebe dieses Deutsch. Vieles vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Na ja, meine Lieben, wer ist in diesem Raum ein Gerechter? Ich könnte sagen ich, weil mein Name Justus bedeutet auch wieder auf Lateinisch der Gerechte. Halleluja, preiset den Herrn, dass ihr einen gerechten Pastor habt. Aber da, was Jakobus damit meint, ist, der Gerechte ist der Christusgläubige. Weil Jesus Christus allein uns gerecht macht und nicht ein Nachname. Vieles vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das Gebet eines gerechten vermag, nützt, kann viel. Du bist aufgefordert, hier in dieser Gemeinde für deine Geschwister zu beten, wenn sie krank sind. Und darüber hinaus. Nicht nur, wenn sie krank sind. Auch darüber hinaus, aber Jakobus spezifiziert es, bekennt die Sünden. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, schließen wir die Jakobusreihe ab und dann werden wir über Sünde sprechen. Seid herzlich eingeladen. Bekennt einander die Sünden, betet füreinander,
damit ihr geheilt werdet. Er ist immer noch beim gleichen Thema. Wenn du einen Kranken vor dir hast, wenn es hier heute Kranke gibt, dann ist dein Job nicht in erster Linie zu sagen, lauf mal schnell zum Ältesten. Der macht das für dich. Betet füreinander. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn da liegt Verheißung drauf. Aber viele fühlen sich, ich glaube auch in diesem Raum, nicht ausreichend ausgerüstet für diesen Dienst. Mein Glaube ist doch zu klein. Ich habe noch mit so viel zu kämpfen. Ja, glaubst du die Ältesten nicht? Glaubst du, ich habe mit nichts zu kämpfen? Wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind alles gerechte Jünger Jesu. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist eine Verheißung. Und da geht es nicht darum, ja, ich bin kein Pastor, ich bin kein Theologe, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll, damit auch Gott irgendwie denkt, so sitzt, ich warte nur darauf, bis du den ersten Fehler in deinem Gebet machst. Oh, du hast heute wirklich alles richtig gesagt. Na, dann überlege ich mir das nochmal mit der Heilung. Hey Leute, was haben wir für einen Gott? Wir lesen Kapitel 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Gott hat Barmherzigkeit für uns. Gott fühlt mit uns. Er wartet darauf, dass seine Gerechten aufstehen und füreinander beten. Das Beispiel, was Jakobus dann gebraucht, ist dann sehr interessant. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Man könnte sagen, Elia, du gibst uns jetzt ein Beispiel, aber jetzt Jakobus, du gibst uns ein Beispiel mit Elia. Das soll mich irgendwie motivieren. Das ist so niedermachend, weil wer war Elia? Hallo? Das war doch ein Prophet im Alten Testament. Das war doch so eine große Nummer. Und es gibt in der Kirche leider Menschen, die sagen, es gab in der Menschheitsgeschichte allein 3 Perioden, wo Gott übernatürlich gehandelt hat. Die erste Periode war Mose, Josua. Die zweite Periode war Elia, Elisa. Und die dritte Periode war Jesus und die Apostel. Und weil das so ist, weil das besondere Perioden sind, besondere Personen und sie außergewöhnlich und einzigartig sind, können diese Menschen uns nicht als Vorbilder im Gebet dienen. Namhafte Theologen, ich nenne sie jetzt hier nicht, glauben das. Aber die sowas behaupten, verstehen nicht, dass Jakobus genau eine Person einer vermeintlich besonderen Ära gebraucht, um uns zum Heilungsgebet zu motivieren. Elia als Prophet ist keine Klasse für sich, wo er das Wirken Gottes erfahren hat in einer mächtigen Art und Weise und wir sagen, das war mal, das waren Geschichten im Alten Testament. Ja, Jesus hat das mit den Aposteln auch gemacht, das war einmal, aber heute gilt das für uns nicht. Elia ist genauso wie du. Du bist genauso wie Elia. Euch unterscheidet rein gar nichts voneinander. Darum bete, wie Elia es tat. Wenn du sagst, aber mich unterscheidet etwas von Elia, dann musst du das mit Jakobus ausmachen. Denn Jakobus bringt ihn und sagt, das ist unser Vorbild zum Gebet. Und wieder, genauso wie ich es letzte Mal sagte, er bringt nicht Jesus als Beispiel, weil da würden alle sagen, naja, Jesus ist ja auch Gottes Sohn. Er bringt einen Menschen und er sagt, er ist von den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Lies den Text von Elia in den Königebüchern und du wirst sehen, dass dieser Mann Gottes, der so krass gebetet hat und Gott Mächtiges getan hat, auf einmal in Depression verfallen ist, Angst hatte, Unglaube, feige war und im Selbstmitleid versunken ist. Und diese Person hatte Engel gesehen, ich nicht. Aber ich kenne es auch, Angst zu haben. Und wenn wieder jemand anruft, kannst du bitte für mich beten, ich bin krank, kommst du bitte für ein Ältestengebet? Gott, gib mir bitte Kraft.
Ich bin so wie Elia. Ich habe auch Angst wie Elia.
Aber weil der Heilige Geist derjenige ist, der heilt. Und der Heilige Geist Elia die Kraft gegeben hat, wirksame Gebete zu beten. Und dieser Heilige Geist in mir heute wohnt, glaube ich, dass du, Gott, große Dinge tun kannst. Wenn wir heute für Kranke beten werden, und das ist wichtig für dich, du machst nichts falsch, wenn du für Kranke betest und sie nicht gesund werden. Du machst rein gar nichts falsch. Du machst alles richtig. Denn nicht du bist derjenige, der heilt. Gott tut es. Wenn du betest und niemand gesund wird, dann machst du alles richtig. Also nach den Vorlagen von Jakobus. Du bist darum erfolgreich, weil du einfach Gottes Wort befolgst. Du bist erfolgreich, weil du treu bist. Ob daraus eine Wirkung entsteht, das steht auf einem anderen Blatt. Es ist besser, dass du für 100 Menschen betest und eine Person wird gesund, als dass du gar nicht betest. In dir lebt der Heilige Geist, der auch Jesus bevollmächtigte und ausstattete und ihn dazu freisetzte, Menschen in übermenschlicher Weise zu dienen. Lasst uns nicht nur Glaubende sein, dass sowas möglich ist, sondern lasst uns Praktizierende werden. Das ist eine Grundbotschaft von Jakobus. Glaube und Werke. Wenn es in deinem Glaubensbekenntnis steht, dass du einen großen Gott hast, der heilen kann, aber sonst nichts mit dir zu tun hat, dann bist du nicht dort, wo Jakobus dich haben will. Er will, dass sich das in die Werke umsetzt, dass du sagst, Jesus Christus, ich bitte dich in deinem Namen, setze frei die Kraft deines Heiligen Geistes für dieses Gebrechen, damit dein Name verherrlicht wird und deine Größe in dieser Person offenbar wird. Und dann überlässt du es Gott. Ein einfaches Gebet im Glauben gesprochen. Und wenn Gott dir dann in dieser Gebetszeit Gewissheit gibt, dann sprich. Darum lasst uns füreinander beten im Geist und in der Kraft des Elias und sehen, was Gott tut. Gott fühlt mit. Amen.